das erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Konstantin Schreiber.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen zum Nachtmagazin. Das hier, das ist ein Satellitenbild des Persischen Golfes und diese Meerenge hier, die ist gerade Schauplatz einer der gefährlichsten politischen Konflikte der Welt. Die Meerenge von Hormuz, durch die etwa ein Fünftel des weltweiten Ölhandels per Schiff transportiert wird. Und am nördlichen Ufer der Iran. Seit Wochen kommt es hier zu Zwischenfällen mit Frachtschiffen und jeder neue Vorfall könnte den Konflikt zwischen dem Iran und den USA zur Eskalation bringen. Jan-Erik Palm berichtet.
Um diesen Öltanker geht es, die British Heritage. Wieder ein Zwischenfall in der Straße von Hormuz, wieder soll Iran dahinter stecken. Eine britische Fregatte, hier Archivbilder, schiebt sich dazwischen, als sich drei Schnellboote der iranischen Revolutionsgarden dem Tankschiff nähern. Erst dann drehen sie ab. So jedenfalls stellt die britische Regierung dar. Wir sind über die Entwicklung sehr besorgt, aber ich bin stolz auf die Marine, die die Sicherheit der britischen Handelsflotte garantiert. Wir werden die Situation weiter sehr genau beobachten. Das US-Verteidigungsministerium bestätigt die Vorwürfe. Man habe Videoaufnahmen von dem Vorfall mit dem britischen Tanker in der Straße von Hormuz. Vorgelegt haben die Amerikaner die Bilder bisher nicht. Teheran weist die Vorwürfe zurück. Es habe keinen Zwischenfall mit ausländischen Schiffen gegeben. Es ist nicht die einzige Auseinandersetzung zwischen den beiden Ländern. Streit gibt es derzeit auch über einen iranischen Tanker, den die Briten vor Gibraltar festgesetzt haben. Der Verdacht: illegale Öllieferungen nach Syrien. Irans Präsident Rouhani hatte deshalb gestern mit Konsequenzen gedroht. In den vergangenen Wochen hatte es mehrere Zwischenfälle im Persischen Golf gegeben. Eine US-Drohne war vom Iran abgeschossen worden. Auch Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormuz werfen die USA dem Iran vor. Die Meerenge zwischen Iran und Oman spielt eine entscheidende Rolle im Konflikt mit den USA. Fast ein Fünftel der weltweiten Öllieferungen passieren die Straße von Hormuz vom Persischen Golf in den Indischen Ozean. Jeden Tag werden 18,5 Millionen Barrel Öl durch die Wasserstraße geschifft, umgerechnet rund 3 Milliarden Liter. Das Öl stammt aus Iran, Irak, Kuwait, Bahrain, Katar, Saudi-Arabien und den Arabischen Emiraten. Würde die Straße gesperrt, könnten die Länder einen Großteil ihres Öls nicht mehr aus ihren Häfen abtransportieren. Eine Sperrung der Meerenge könnte also die Ölversorgung weltweit ins Stocken bringen. Washington treibt unterdessen die Suche nach Unterstützung für den Schutz der Seewege in der Region voran. Wir werden in den kommenden Wochen herausfinden, welche Länder den politischen Willen haben, diese Initiative zu unterstützen und dann direkt mit den Militärs ausloten, was wir für diese Mission brauchen. Die US-Regierung wirft dem Iran seit längerem vor, heimlich Uran anzureichern. Erst gestern drohte US-Präsident Trump damit, die Sanktionen zu verschärfen.
Und nachgefragt bei Verena Bünden für uns in Washington, wie reagiert denn die Trump-Administration nun?
Sie sucht den Schulterschluss mit möglichst vielen weiteren Verbündeten, um, Zitat, die korrupten und bösartigen Aktivitäten des iranischen Regimes zu bekämpfen. Allerdings will man das bislang nicht mit militärischen Schlägen, sondern mit wirtschaftlichen Schlägen tun, mit weiteren Sanktionen eben, wobei sich die Frage stellt, wie die aussehen könnten. Denn es gibt ja schon weitführende Sanktionen, die auch Wirkung zeigen. Die Ölexporte des Irans sind um 88% eingebrochen. Also da wird natürlich der Spielraum für immer weitere Sanktionen auch irgendwo kleiner.
Wie wird denn das eigentlich in den USA diskutiert?
Auf der einen Seite gibt es die Demokraten, die Präsident Trump als einen Risikofaktor darstellen, der das Land permanent an den Rand eines Krieges bringt. Und auf der anderen Seite haben wir die Republikaner, die sich da nicht ganz so einig sind in ihrer Position. Es gibt die Falken unter den Republikanern, die einen starken Präsident wollen und deswegen nicht gerne sehen, wenn Präsident Trump dem Iran zwar droht, dann aber keine Taten folgen lässt. Und es gibt auf der anderen Seite diejenigen, die ihn an sein Wahlversprechen erinnern. Er hatte versprochen, die Truppen nach Hause zu holen und eben keine neuen militärischen Auslandseinsätze anzuordnen. Tja, und in der letzten Woche gab es den Versuch, im Kongress Präsident Trumps Macht zu begrenzen. Und zwar wurde da im Senat abgestimmt, inwieweit er zwingend den Kongress konsultieren müsse, bevor er einen Militärschlag gegen den Iran anordnet. Da hat die republikanische Mehrheit das aber abgelehnt. Letztendlich legen die Republikaner also den Iran-Kurs weiter vertrauensvoll in die Hand ihres Präsidenten.
Verena Bünden, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. In Deutschland diskutieren wir seit Jahren immer wieder über Migration und Zuwanderung wegen der teilweise hohen Zahl an Flüchtlingen, die zu uns kommen. Dabei ist das nichts im Vergleich zu dem, was das kleine Land Libanon zu bewältigen hat. Mehr als ein Viertel der Bewohner dort sind Flüchtlinge, die allermeisten aus Syrien. Doch die Lebensverhältnisse in den zahlreichen Flüchtlingslagern werden immer prekärer. Seit ein paar Wochen darf es dort keine festen Bauten mehr geben. Erlaubt sind nur noch Zelte, Planen und Holzkonstruktionen. Das Leben soll den Flüchtlingen nicht zu bequem gemacht werden, in der Hoffnung, dass sie dann irgendwann wieder gehen. So auch in der Stadt Arsal im Nordosten des Libanon nahe der syrischen Grenze. Dort befinden sich Flüchtlingsunterkünfte, die man nur als Elendsviertel beschreiben kann.
Khaled Mutawa und seine Freunde reißen Dächer ein, unter denen sie viele Jahre lebten. Von den 113 illegal gebauten Hütten in einem Flüchtlingscamp bei Arsal soll bald nichts mehr übrig sein. So hat es Libanons Regierung beschlossen. Dem 60-jährigen Großvater aber fällt die harte Arbeit schwer. Er leidet unter Asthma. Jeden Morgen kommen Soldaten und fordern uns auf, schneller zu machen. Viele Flüchtlinge leiden unter Depressionen, sind krank. Einige haben keine Beine mehr. Wir haben hier einfach nichts. In der Grenzstadt Arsal haben 120.000 syrische Flüchtlinge eine Bleibe gefunden. Dreimal mehr als Einwohner. Sie konkurrieren um wenige Jobs. Die Strom- und Wasserversorgung steht vor dem Kollaps. Nur jedes vierte Kind in Arsal hat einen Schulplatz. Bürgermeister Al-Hujairi weiß um die Probleme. Die Abrissanordnung aber hält er für Schikane, damit die Flüchtlinge hier keine Wurzeln schlagen. Sie erhöht den Druck auf die Stadtverwaltung, die Flüchtlinge, die Hilfsorganisationen, aber sie löst kein einziges Problem. Tatsächlich sei bislang kein Flüchtling zurückgekehrt. Viele fürchten in Syrien Verfolgung. Khaled Mutawa soll mit seiner Familie nun in ein Zelt umziehen. Bislang gibt es nur 5 davon, ohne Strom und Wasser. Er fürchtet, vor Hitze und Kälte dann kaum noch geschützt zu sein.
Mehrere Jahre lang hat der Verfassungsschutz die identitäre Bewegung geprüft und nun entschieden, sie ist rechtsextremistisch. Die Identitären gehen davon aus, dass in Europa eine in sich geschlossene ethnische Kultur existiert, die nun vor allem durch eine Islamisierung bedroht sei. Ihre Anfänge hat die Bewegung in Frankreich, sie verbreitete sich weiter in Italien und fand vor allem im Zuge der sogenannten Flüchtlingskrise auch in Deutschland Anhänger. Ab jetzt schauen die Behörden ganz genau hin. Und Martin Schmidt nimmt die Gruppe für uns näher unter die Lupe.
Jung und hip, so geben sie sich gern. Wer ihnen auch zuhört, merkt schnell:
Ihr schafft euch ein neues Volk und macht uns zu Fremden.
Sie sind in erster Linie rechtsextrem. Die identitäre Bewegung. Eine ihrer bekanntesten Aktionen? Die Besetzung des Brandenburger Tores 2016. Gefilmt, wirkungsstark verarbeitet. Fürs Netz. Ihre Methoden modern, angelehnt auch an linke Protestformen.
Es fängt an bei Tanzflashmobs, Graffitis, Demonstrationskultur, der schwarze Block zum Beispiel oder Frauen in die erste Reihe zu stellen bei Demonstrationen, damit es wirkmächtige und schöne Fernsehbilder ergibt.
Vor Jahren noch hatten sie wenig Zulauf, spielen in Deutschland kaum eine Rolle. Dann sind es vor allem diese Bilder, die sie zu nutzen wissen. 2015, Flüchtlingskrise.
2015 ist sowas wie die Stunde Null der identitären Bewegung und der neuen Rechten, so wie wir sie jetzt kennen, weil das quasi die Katastrophe für sie ist, die sie zurückdrehen wollen. Und mit 2015 haben sie einfach ihre Mission, ihren Auftrag gefunden.
Stoppt den großen Austausch, sagen sie. Deutschland den Deutschen hieß das früher. Die rund 600 Mitglieder der identitären Bewegung wollen intellektuelle Vordenker sein. Ihre Sprache auch gewalttätig.
Wir lassen uns nicht von den multikulturellen Dogmen disziplinieren. Wir stehen bereit für die Rückeroberung.
Der Verfassungsschutz stuft sie heute als gesichert rechtsextremistisch ein. Diese geistigen Brandstifter stellen die Gleichheit der Menschen oder gar die Menschenwürde an sich in Frage, sagt der Verfassungsschutzpräsident und bekommt Unterstützung vom Bundesinnenminister.
Wir dulden keinen Terrorismus, wir dulden keinen Extremismus, ob von rechts oder links.
Viele Identitäre fühlen sich mit der AfD politisch verbunden. Offiziell duldet die Partei die Rechtsextremen in ihren Reihen schon länger nicht mehr. Doch es gibt trotzdem enge Verbindungen. Daniel Fiss zum Beispiel, führender Kopf der deutschen Identitären. Bis vor kurzem arbeitete er für einen AfD-Abgeordneten im Bundestag.
Na klar, die AfD ist für uns ein absoluter Türöffner.
Mir erschließt sich nicht, dass Mitarbeiter von 8 bis 17 Uhr offensichtlich auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen sollen und dann danach Feierabend-Nazis sind. Dieses Verhältnis AfD-identitäre Bewegung muss die AfD selber klären.
Von der AfD-Bundestagsfraktion wollte heute niemand über die Identitären sprechen. Rechtsextremismusforscherin Natascha Strobel hält die offizielle Distanzierung der Partei nicht für glaubhaft.
Man kann sich immer von einzelnen Personen distanzieren, man kann sich immer von einzelnen Veranstaltungen distanzieren. Das mag gerade nicht in die Strategie oder in den Außenauftritt passen. Ideologisch ist sie auf keinen Fall glaubhaft, weil das, was die AfD sagt und das, was die Identitären sagen, ist dasselbe.
Die Identitären sind jung, geben sich hip. Dass sie mit aller Hochglanzpropaganda eine rechtsextreme Gefahr sind für die Demokratie, für unsere offene Gesellschaft, das hat der Verfassungsschutz heute ganz deutlich gemacht.
Frankreich ist ab heute Vorreiterland in Sachen Digitalsteuer. Immer wieder wird ja in Deutschland oder auf EU-Ebene darüber diskutiert, wie man große Internetkonzerne gerechter besteuern kann, weil viele von ihnen in der EU kaum Abgaben leisten. Frankreich macht jetzt Nägel mit Köpfen. International tätige Konzerne sollen nun eine Steuer in Höhe von 3% auf den im Land erwirtschafteten Umsatz zahlen. Das betrifft aber voraussichtlich vor allem große US-amerikanische Unternehmen und damit ist Streit vorprogrammiert. Sabine Rau berichtet.
Es geht um Sie. Google, Facebook, Amazon, Apple, die ganz Großen des Internets. Insgesamt rund 30 Unternehmen weltweit, vor allem aber US-Amerikaner. Frankreich macht sich zum Vorreiter. Der Senat gab heute grünes Licht für die Digitalsteuer. 3% ab einem Umsatz von 25 Millionen Euro in Frankreich. Geschätzte Einnahmen 500 Millionen.
Nous sommes confrontés aujourd'hui.
Wir haben es zu tun mit Wirtschaftsriesen, die Monopolcharakter haben und die sich einer gerechten Besteuerung entziehen. Die Reaktion aus den USA kam prompt. Präsident Trump ordnete eine Überprüfung an. Man sei sehr besorgt, sagte der Handelsbeauftragte Lighthizer, dass die Steuer in unfairer Weise auf US-Konzerne ziele. Frankreich drohen Sanktionen. Ich muss sagen, unter Verbündeten sollten wir Differenzen anders klären als mit Drohungen. Frankreich ist ein souveräner Staat, der eigenständig über seine Steuern entscheidet. Damit ist der Ton gesetzt. Der Streit dürfte fortgesetzt werden auf dem anstehenden G7-Treffen der Finanzminister kommende Woche bei Paris.
Seit etwa einem Monat sind sie in Deutschland erlaubt, E-Scooter. Und wer sich in deutschen Innenstädten umsieht, der stellt fest, dass sich der zweirädrige fahrbare Untersatz bereits großer Beliebtheit erfreut. Ganz wie erwartet jedoch stellen die E-Scooter vor allem die Polizei vor neue Herausforderungen. Unser Reporter Jan Koch war mit auf Streife.
An jeder Ecke, andauernd, seit gut 4 Wochen. E-Scooter, oft zur Miete. Ich bin auch schon häufiger damit durch Kölns Innenstadt und ja, immer ohne Helm.
Macht schon Spaß hier. Nach vorne gucken.
Höchstgeschwindigkeit maximal 20
km/h. 20 km/h fühlen sich jetzt auch nicht so schnell an. Achtung, Fahrrad. Die sind natürlich schneller.
Man muss schon auf einiges achten. Ein ganz häufiges Problem, zu zweit auf einem Roller. Ich bin dabei, wenn die Polizei die erste Spezialkontrolle in Köln durchführt. Es ist 16 Uhr. Wir sind in der Altstadt unterwegs, denn irgendwie macht jeder noch, was er will. Weiß aber auch noch nicht so richtig Bescheid darüber, was erlaubt ist und was nicht.
Hallo, guten Tag.
Hallo. Mit einem E-Roller sieht es so aus, dass Sie halt keine Personen mitführen dürfen.
Okay,
gut. Ja, ist das eine Ordnungswidrigkeit? Ja, dann wissen Sie es jetzt. Sie können mit EC oder Kreditkarte bezahlen. Ja, mit Bargeld geht das beim Land NRW nicht.
10 Euro Strafe.
Danke.
Ärgert ihr euch jetzt?
Schon.
Also, 10 Euro geht noch.
10 Euro ist okay. Wir sind doch nicht die Einzigen, die jetzt zu zweit drauf fahren.
Nee, das sieht man ganz häufig.
Ja, deswegen haben wir uns da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ne?
Das wurden wir erwischt.
Ja.
Aber das erste Mal gefahren?
Ja. Ja. Das hat Spaß.
Für den nächsten wird es teurer.
Da haben wir den ersten Treffer.
Oh.
0,9 Promille.
Es ist erst 10 nach 5. Der erste betrunkene E-Scooter-Fahrer wird angehalten. Er muss mit auf die Wache.
Das kostet ihm jetzt 500 Euro.
Also wenn ich zwischen 0,5 und 1,1 erwischt werde, wie beim Auto ja auch, dann zahle ich 500 Euro
Bußgeld.
Mittlerweile.
Bußgeld, genau. Aber der Führerschein wird nicht entzogen. Weil es halt eine Ordnungswidrigkeit ist.
Ein extrem teurer Spaß.
Kurz danach. Keine 20 Meter weiter vorne. Jetzt geht's um einen Privatscooter.
Diese sind nicht zugelassen. Na, die werden nicht zugelassen und sind deswegen verboten.
Ohne Nummernschild. Das gibt eine Anzeige.
Haben Sie leider Pech. Die Dinger gibt es jetzt leider ohne Ende überall. Die werden verkauft im Supermarkt, im Baumarkt. Aber leider sind die hier nicht nutzbar.
Das ist ein Kernproblem, dass die meisten Leute noch nicht genug wissen darüber?
Definitiv. Also ich sag mal, für uns ist das ja auch alles neu. Also ich denke mal, die einen oder anderen Sachen, die werden wir auch noch intern ausdiskutieren, weil das sind alles neue Rechtsnormen. Und
ich bin erstaunt. Wir sind keine Stunde am Rheinufer unterwegs und die Polizisten haben ordentlich zu tun. Heute geht es aber nicht nur um Kontrolle, es geht auch ums Aufklären. Ein paar hundert Meter weiter steht ein Präventionsstand. Denn zum Beispiel die vier Jungs hier wussten gar nicht, dass sie mit den neuen Dingern gar nicht fahren dürfen. Mindestalter 14. Am Ende werden es 55 Ahndungen sein an diesem Nachmittag und das bei mehr als 1000 Scootern, die unterwegs sein sollen. Wie viele es genau sind, wollte mir kein Anbieter sagen. Ich frage den Polizeipräsidenten.
Sind die E-Scooter dann in dieser Situation eigentlich eher nicht schädlich für den Verkehr?
Nein, es ist eine neue Form der Mobilität. Alle müssen damit lernen, umzugehen. Es wäre schön, wenn sie damit lernen, umzugehen, bevor sie sich da drauf stellen.
Sein klarer Appell.
Leute, tragt einen Helm. Es geht um euer eigenes Leben, es geht um euren Kopf und nicht um irgendeine besondere Freiheit.
Stimmt schon. Aber mal abwarten, wie viele noch nächsten Sommer fahren werden. Klar ist für mich nach heute aber, vielleicht schaue ich mir auch noch mal die Regeln etwas genauer an.
Am 22. Juni 1983, da verschwand in Rom die 15-jährige Emanuela Orlandi. Sie war die Tochter eines päpstlichen Dieners und bis heute sucht die Familie nach einer Antwort auf die Frage, was ist mit dem Mädchen passiert? Alle möglichen Theorien zum Verschwinden Emanuelas kamen auf, bis hin zu Verschwörungstheorien. Nun hat es einen anonymen Hinweis gegeben, dass hier die Leiche Emanuelas begraben liege. Das ist das Gelände des Campo Santo Teutonico, des deutschen Pilgerfriedhofs in Rom, das nur vom Vatikan aus zugänglich ist. Heute nun wurden zwei Gräber geöffnet, um herauszufinden, was an diesem Hinweis dran ist. Melanie Balbach über das, was die Ermittler darin fanden.
Seit 35 Jahren sucht die Familie Orlandi nach Emilia. Damals kehrte sie nicht vom Musikunterricht zurück. Ein rätselhaftes Verschwinden und immer wieder hieß es, der Vatikan habe etwas damit zu tun. Zuletzt führte die Spur wieder dorthin, genauer auf den deutschen Pilgerfriedhof. Begraben sind dort unter anderem Adlige und Geistliche aus dem deutschsprachigen Raum. In einem anonymen Brief bekam die Familie Orlandi den Hinweis, sie solle nach einem Grab mit einer Engelsstatue suchen. Und das fanden sie hier. Nach einem Gebet machen sich die Forensiker ans Werk. Die ganze Zeit über dabei der Bruder der Vermissten. Entdeckt wird ein Hohlraum unter dem Grab. Doch beim Öffnen des Sarges Verwunderung. Er ist leer. Um Missverständnisse zu vermeiden, wird auch das danebenliegende Grab geöffnet. Auch hier nichts. Noch nicht einmal Überreste der angeblich dort Begrabenen. Statt Antworten nur neue Fragen. Für alle ein Schock. Ja nun, was soll ich sagen? Ich hoffe, dass jetzt die Familien darüber informiert werden, dass ihre Verstorbenen nicht mehr dort sind. Dokumente zeigen, dass es mehrfach Renovierungsarbeiten auf dem Friedhof gegeben hat. Diese sollen nun ausgewertet werden, um die leeren Gräber zu erklären. Doch für die Familie Orlandi bleibt die Frage weiter offen, was mit Emanuela damals geschehen ist.
Planen Sie morgen nicht mit gutem Wetter. Das kann man so ganz allgemein als Tipp mit in die Nacht geben. Hier die genaue Vorhersage.
In der Nacht verlagert sich der Regen weiter in den Nordosten. Dahinter stellenweise Schauer und einzelne Gewitter. Am Tag regnet es zeitweise im Nordosten, sonst Sonne, Wolken, Schauer, die sich am Nachmittag zu kräftigen Gewittern ausbauen. Örtlich muss wieder mit Unwettern mit Starkregen gerechnet werden. Am Tag 18 Grad im Norden bis 27 Grad am Oberrhein. In der Nacht zu Samstag 16 Grad auf Sylt, 11 Grad in der Eifel.
Soweit das Nachtmagazin für heute. Hier geht's spannend weiter mit dem Barcelona-Krimi. Und Ralf Baudach meldet sich dann mit der Tagesschau gegen 2:10 Uhr. Kommen Sie gut durch die Nacht und in den neuen Tag. Tschüss.